Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am zweiten Mikrofon ist wie immer Markus Blaschke. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben unseren Podcast hier letztes Jahr mit dem Waldschutzreport für das Jahr 2020 gestartet. Und jetzt ist 2022 und wir haben wieder einen Waldschutzreport und zwar für das Jahr 2021. Wir haben also quasi einjähriges Bestehen, auch wenn es jetzt nicht ein glattes Jahr ist, aber unser Podcast läuft jetzt seit etwa einem Jahr und ja, das ist ein großer Moment. Trommelwirbel, Waldpilzwelten besteht schon seit einem Jahr. Folge 25 für den, der Buch führt.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und wir werden uns heute mal wieder mit dem beschäftigen, was so im letzten Jahr alles angefallen ist an pilzlichen Erkrankungen, die den Wald betroffen haben.
Ja, wir geben so einen gesamten Überblick, was so insgesamt wichtig war. Also so ein bisschen Insekten sind natürlich auch dabei. Und wenn wir uns zurückerinnern, 2021 war insgesamt ein relativ nasses Jahr, also klimatisch eher durchschnittlich, mit wechselhaftem Wetter, hohen Sommerniederschlägen. Wir erinnern uns, die Jahrhundertflut im Ahrtal, das war 2021. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf das Schadgeschehen. Und wir gehen die Baumarten jetzt mal durch. Also ich fange gleich mal an mit der Fichte. Wir haben natürlich nach wie vor große Schäden durch die Fichtenborkenkäfer, speziell durch den Buchdrucker. Also es ist nach wie vor ein bedeutender Schädling. Aber trotz hoher Ausgangspopulationen in 2020, da wurden also zwei Generationen und mehrere Geschwisterbruten fertig entwickelt, hatten wir den ersten Schwärmflug 2021 erst am 2. Mai-Wochenende durch eben das kühle Wetter im April. Und in der Folge ist also der Befall immer weiter verzögert worden durch dieses wechselhafte, kühlfeuchte Wetter. Das Maximum der Fangzahlen von etwa 3.000 Käfern pro Falle wird für Bayern mit Anfang Juni angegeben. Und in den tiefen und mittleren Lagen ist dann Ende August, Anfang September die zweite Generation fertig entwickelt gewesen. Es ist aber keine dritte Generation angelegt worden und in den höheren Lagen ist tatsächlich nur eine Generation voll entwickelt worden, ohne eine weitere anzulegen. Die Befallsschwerpunkte wie in den letzten Jahren in Franken, insbesondere letztes Jahr im Frankenwald, aber auch, wenn auch auf einem erheblich geringeren Niveau, die Kollegebiete in Niederbayern. Der Kupferstecher im Vergleich mit erheblich geringerer Bedeutung und eine kleine Notiz noch, der nordische Fichtenborkenkäfer wird inzwischen flächig in Bayern nachgewiesen, also in etlichen Fallen ist er gefunden worden mit einem Schwerpunkt im südlichen Bayern. Und was die Pilze angeht, da habe ich im Bericht aus Österreich einen interessanten Punkt gefunden. In Vorarlberg ist da der Fichtennadelrost, das ist Chrysomyxa rhododendri, in den Hochlagen verbreitet aufgetreten. Also da lohnt es sich sicher, auch hier im Alpenraum ein bisschen mal ein Auge drauf zu haben.
Ja, das kann ziemlich eindrucksvoll sein. Das kann man, wenn man das mal sieht, sehr, sehr auffällig sein, wenn man da durch die Hochlagen der Alpen fährt, dann sieht man da diese Orangefärbung an den Bäumen. Ist natürlich immer so eine Sache, der befällt ja immer nur den aktuellen Nadeljahrgang und dann schon nach einiger Zeit fallen die Nadeln runter, dann sieht man das gar nicht mehr so. Aber wenn das auftritt, dann ist das immer eigentlich auch ja, gut und von Ferne zu sehen, weil da bei den Fichten viele Bäume betroffen sind. Tja, dann gehe ich mal zu einer anderen Baumart. Das wäre dann hier bei den Nadelbäumen die Kiefer. Die Kiefer ist nicht so ganz einfach einzuschätzen. Wir haben immer noch viele absterbende Kiefern, zum Beispiel im Nürnberger Raum. Allerdings die Situation ist nicht so ganz einfach anzusprechen. Die eigentlichen Fraßgesellschaften, die spielen gar keine so große Rolle zurzeit. Was aus vielen Bundesländern beobachtet wird, ist, dass Diplodia Triebsterben, also eine pilzliche Erkrankung an den Trieben, da war auch aus den 9 Bundesländern gemeldet worden für das letzte Jahr, dass es auch wieder Diplodia Triebsterben bzw. den Erreger Diplodia sapinea im Zusammenhang mit Hagelschäden gegeben hat. Also nach Hagel kann dieser Pilz sehr leicht eindringen in die Kronen und dann sterben da wirklich hektarweise, also da geht es um gleich größere Flächen dann die Kiefern ab. Aber auch so ist dieser Erreger also weit verbreitet aus vielen Bundesländern im letzten Jahr gemeldet worden. dass er dort zu Triebschäden führt. Das ist eine Schwächung für die Kiefern und die können dann eben auch absterben. Allein durch diesen Pilz ist das eher weniger der Fall. Was auch noch aus einigen Bundesländern gemeldet worden ist, wenn wir bei der Kiefer im weiteren Sinne bleiben, bei Schwarzkiefern sind auffällige Schäden wieder gemeldet worden, auch vor allem durch pilzliche Erreger. Bronchorstia pinea und auch Diplodia sapinea sind da beide beteiligt als Triebschädling und das ist auffällig. Also wenn man durchs Land fährt, sieht man viele Schwarzkiefern, die da relativ massiv betroffen sind. Und was auch einige gemeldet haben, sind wieder Schäden durch einen Pilz, der vor Jahrzehnten vermutlich nach Europa eingeschleppt worden ist, das Lecanus dicta, Triebsterben. Das taucht hauptsächlich bei Latschen auf. Und diese Latschen findet man dann in Mooren oder auch eben im Bergwald als die bekannte Berglatsche. Und sie kann auch in einer aufrechten Form, in Anführungsstrichen, vorkommen, als die sogenannte Spirke. Und auch da sind aus Spirkenmoorwäldern Schäden wieder mal beobachtet worden. Das war's von mir jetzt mal so zur Kiefer.
Ja, dann mache ich weiter mit der Tanne. Da wird aktuell relativ wenig gemeldet. Aus Bayern hieß es, dass zunehmend Schäden an Jungtannen durch Tannentriebläuse, insbesondere im Alpenvorland, beobachtet werden. Ansonsten ist das relativ wenig, auch so aus den anderen Bundesländern. Das scheint aktuell bei der Tanne, scheint es nicht so Riesenprobleme zu geben. Das ist ja insgesamt eine gute Nachricht.
Dann habe ich jetzt wieder mal eine kleine Baumart. Eine, die groß und lang werden kann, die Douglasie, aber die als Neubürger in Mitteleuropa nicht jetzt die ganz große Verbreitung bisher hat, aber sicherlich als Zukunftsbaum oftmals gehandelt wird. Und da muss man sagen, sind wieder einige Meldungen von Douglasienschütten aus den Bundesländern gekommen und insgesamt aber die Situation auf einem Niveau, das mehr oder weniger stabil ist. Einige Länder haben ein bisschen ansteigend, andere ein bisschen Rückgang. Was ich noch so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass es bei der Douglasie wieder relativ viele Schäden gegeben hat, die vermutlich auf Hallimasch zurückzuführen sind.
Ja, dann kommen wir zu den Laubbäumen und ich mache mit der Eiche weiter. Wir erinnern uns, letztes Jahr 2020 lief eine Schwammspinnerbekämpfung in Bayern. Da wurde Mimik aus der Luft ausgebracht und der Schwammspinner befand sich jetzt 2021 in einer Retrogradation. Das bedeutet, es wurde keine einzige Fläche mit Fraß gemeldet und die Fangzahlen im Rahmen der Pheromonprognose lagen unterhalb der Warnschwelle. Das ist eine gute Nachricht. Auf den Schadflächen von 2019 werden weiterhin Schäden durch zahlreiche Insekten gemeldet, unter anderem eben Eichenprachtkäfer und Eichensplintkäfer. Das sind also Sekundärschädlinge. Und Holzentwertung durch holzbrütende Käfer. Die Populationen des Eichenprozessionsspinners sind zurückgegangen. Das liegt wohl hauptsächlich an dieser kühlfeuchten Witterung in 2021. Ganz interessant ist eine Meldung aus der Schweiz, dass prinzipiell wohl bakterielle Erkrankungen zunehmen, insbesondere das akute Eichensterben, die sogenannte Acute Oak Decline, AOD, die von einer ganzen Gruppe von Bakterienarten anscheinend verursacht wird. Das ist nicht nur in der Schweiz inzwischen nachgewiesen worden, sondern auch in Wien, also aus Österreich gibt es da Meldungen. Und das wird ganz interessant zu beobachten sein, ob sich das auch in Bayern ausbreitet, ob das beobachtet wird. Bakterielle Erkrankungen sind bei Waldbäumen ganz schwierig zu diagnostizieren, weil viele von diesen Bakterien nicht kultivierbar sind und da also sehr viel Aufwand getrieben werden muss, um da die Verursacher überhaupt nachweisen zu können. Also das ist auf alle Fälle ein Punkt, der spannend wird in der nächsten Zeit.
Ja, dann mache ich weiter mit der Buche. Bei der Buche auf den ersten Blick spricht man da von einer Vitalitätsschwäche. Wenn man sich dann aber teilweise die Bilder und andere Dinge anguckt, dann stellt man fest, dass da auch einige Arten dahinter stecken, die sehr auffällig sind. Da gehört einmal dazu der Hallimasch und ich habe da auch ein Foto entdeckt aus Norddeutschland, das gemeldet worden ist in der letzten Ausgabe der AFZ, also Der Wald, einer Zeitschrift für Forstleute, in der eben diese Informationen auch sehr gut immer zusammengestellt werden. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass da auch ein erheblicher Anteil von Phytophthora-Schäden zurückzuführen ist. Das kann man ganz gut oftmals schon im Gelände erkennen, nämlich dann, wenn die Schleimflussflecken sich auf den unteren Stammabschnitt konzentrieren und wirklich wie so eine zungenförmige Ausbildung vom Wurzelanlauf her ausgehen. Also unten ganz, ganz viel und dann wird es immer weniger so richtig zungenförmig raus. Was im Zusammenhang mit dieser Vitalitätsschwäche beobachtet wird und ein Pilz, der extrem zugenommen hat, jetzt seit den heißen Jahren und natürlich auch dieses Jahr zu beobachten war und auch hier wir auf vielen Flächen sehen konnten, das ist die sogenannte Pfennig-Kohlenkruste Biscognauxia nummularia. Und das ist ein Pilz, der offensichtlich sehr davon profitiert, wenn es so Trockenjahre gibt, Buchenäste absterben und der dann sich dort gut etablieren kann und dann zu so einem ganz spröden Bruch der Buchen und Buchenäste führt. Und dieser Pilz, der kann dann nicht nur am Totholz, dort wo er schon über viele Jahre immer wieder beobachtet worden ist, auftreten, sondern der kann eben auch an noch lebenden Bäumen, die allerdings auch ja viel Totholz beinhalten, auftreten und ist also so ein richtiger Pilz, der von den trockenen Jahren profitiert hat und dann aber auch gewisse Schäden mit begleitet. Ansonsten bei der Buche sind noch einige Kleinmeldungen da gewesen, dass Buchenkrebs verbreitet aufgetreten ist. Das sind so Wucherungen, die an den Stämmen oftmals auftreten und der kommt ganz oft vor, wenn kleinere Buchen unter befallenen Altbuchen stehen, dann verbreitet sich das oft auf die jüngeren Stämme und dann kommt es dort vereinzelt zum Bruch. Und ansonsten bei den Buchen taucht natürlich auch dann immer mal wieder Hallimasch mit auf, der da auch zum Absterben führen kann von einzelnen Bäumen.
Ich habe gelesen, dass da ein Erreger eines Triebsterbens auch wohl mit im Spiel sein soll, die Plodia mutila. Ich habe jetzt in meinem Gedächtnis gekramt und muss aber gestehen, ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Wie ernstzunehmend ist der?
Müsste ich selber auch mal nachrecherchieren. Also mir sind da noch keine größeren Schäden aufgefallen, die da eindeutig drauf zurückzuführen wären.
Ja, damit komme ich zum Ahorn. Es wird angegeben, dass die Schäden durch die Ahornrußrindenkrankheit bedingt durch die Witterung in 2021 sich abgeschwächt haben, also dass die Sterblichkeit insbesondere zurückgegangen ist. Außerdem ist wohl, jetzt muss ich kurz nachschauen, der Stammkrebs an Ahorn, wird durch Eutypella parasitica verursacht, der wird wohl zunehmend nachgewiesen. Auch die Schweiz gibt an, dass die zunehmend diesen Erreger nachweisen können. Allerdings schreiben die, dass die Krebse, die sie gefunden haben, wohl relativ groß sind und dass sie annehmen, dass dieser Pilz schon länger in der Schweiz präsent ist. Ähnlich wird es wahrscheinlich in Bayern sich verhalten. Wenn man gezielt danach sucht, wird man das wohl zunehmend finden. Ist aber tatsächlich ein Pilz, der ganz beachtliche Krebse bei Ahorn verursacht. Und das ist natürlich immer ein Problem mit der Statik und mit der Bruchsicherheit dieser Stämme. Ne?
Vielleicht sollte man noch ganz kurz dazu sagen, Krebs bei Bäumen, was man darunter versteht. Und zwar sind das langjährige Kämpfe sozusagen zwischen dem Pilz und dem Baum, die immer wieder zu einem Neuausbruch vom Pilz führen und dann entstehen wieder Versuche des Baumes, die zu überwallen und das eben über viele Jahre. Und solche Krebse, die können 15, 20 Jahre alt sein und eben wie die Schweizer jetzt geschrieben haben, sie haben davon eben sehr, sehr viele sehr alte Krebse entdeckt. Und auch, was ich weiß von den Aufnahmen, die in Bayern gelaufen sind, das sind überwiegend auch viele solche Altkrebse, die da entdeckt worden sind. Also das kann man gut zählen an denen eigentlich, wie alt die zurückzuführen sind eigentlich, der Befall.
Ja, sie sind natürlich auch erst dann auffällig, wenn sie eine gewisse Dimension erreicht haben. Ne? Also das heißt, man erwischt diesen Erreger natürlich nicht im Frühstadium. Das ist ein Problem in dem Fall. Damit wäre ich mit dem Ahorn schon durch. Du darfst weitermachen.
Ja, dann mache ich mal, komme ich zur Esche. Und bei der Esche, da ist die Situation immer noch als sehr kritisch einzuschätzen. Einzelne Bundesländer gehen davon aus, dass das Eschentriebsterben wieder ein bisschen zugenommen hat. Andere beschreiben eher eine abnehmende Situation. Da kommen natürlich verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist natürlich, dass eine ganze Reihe von Eschen schon abgestorben sind, insbesondere in Beständen, die massiv am Anfang schon betroffen waren, also so dichte Eschenbestände. Aber man kann das auch Land auf, Land ab beobachten. Viele Eschen sind immer noch betroffen. Beim Eschentriebsterben gibt es natürlich gewisse Erholungen. Und zwar muss der Pilz ja mehr oder weniger jedes Jahr neu befallen. Und dadurch können bei günstigen Bedingungen für den Pilz stärkeres Auftreten wieder stattfinden. Insbesondere wenn die zur Zeit der Fruchtkörperreife Bedingungen vorherrschen, die für den Pilz günstig sind, also Feuchtigkeit und so, jetzt im Mai, Juni. Und das war vielleicht in den letzten Jahren nicht immer der Fall, also insbesondere nach den Trockenjahren. Und da kam es dann eben zu einer gewissen Erholung von den Bäumen, die den Prozess bis dahin überstanden hatten.
Ja, auf der anderen Seite kühlfeuchte Bedingungen, insbesondere wenn die Bodenwasserspeicher voll sind, das fördert natürlich schon die Bäume, ne, die sich dann einfach besser regenerieren können, als wenn sie eh schon unter Trockenstress leiden.
Ja, das ist richtig.
Gut, ich hätte jetzt keine weitere Baumart auf der Liste. Wie schaut das bei dir aus?
Naja, es waren noch so ein paar Einzeldinge, zum Beispiel aus der Schweiz ist gemeldet worden, dass es da in den vergangenen Jahr ganz auffällig viele Linden mit Blattpilzen betroffen hat. Dazu muss man sagen, das ist auch halt so eine typische Geschichte, wenn günstige Bedingungen zur Infektionszeit sind, dass dann die Bäume halt stärker von so einzelnen Befall betroffen werden. Und die Bäume erholen sich aber von so einem solchen Befall in der Regel ganz gut. Wenn das wirklich nur die Blätter betrifft, dann ist da jetzt kein großer Schaden zu vermuten für die Zukunft.
Ja, da ist die Rede von einer Petrachia-Blattbräune an Linde. Und man kennt ja eigentlich, oder man kannte bisher keine Petrachia-Arten an Linden. Die Schweizer schreiben, dass sie noch nicht festgestellt haben, was das für eine Spezies ist, also ob das eine neue Petrachia-Art ist oder ob das eine bekannte Art ist, die nur auf die Linde übergesprungen ist. Wie schätzt du das ein?
Ich habe mich damit noch zu wenig beschäftigt. Also diese blattbräune Erreger, die führen halt zu gewissen Verfärbungen, Flecken auf den, aber dass die da große Schäden bisher verursacht haben, ist mir jetzt nicht bekannt. Und das ist auch alles so eine Materie, wo es relativ wenig wirklich definitive Untersuchungen und Informationen gibt.
Okay. Ja, das wird auf alle Fälle trotzdem spannend zu beobachten sein, was sich da in nächster Zeit tut. Ich habe ansonsten noch ein paar Zahlen mir zusammengeschrieben. Es wird für das Nadelholz, werden 104.000 Festmeter Schadholz durch den Wurzelschwamm in Bayern gemeldet, 49.200 Festmeter durch Hallimaschbefall und 12.700 Hektar Schadfläche im Nadelholz werden angegeben mit Mistelbefall. Und das ist was ich auch, wenn ich im Wald unterwegs bin, inzwischen gehäuft sehe, dass insbesondere bei Kiefer und Tanne, dass da teilweise extremer Mistelbefall vorherrscht. Also teilweise sind die Bäume wirklich voll mit diesen Misteln. Also nach meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das ist so ein bisschen am Ansteigen, die Befallsintensität. Was meinst du?
Ja, da kann man von ausgehen. Also das deuten auch Daten aus der Waldzustandserhebung, die in dieselbe Richtung gehen, also auch diese auffällige Zunahme haben. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass im Schnitt unsere Bäume älter werden. In den letzten Jahren, wo nicht gerade große Kahlschläge entstanden sind durch Borkenkäferkalamitäten oder Windwurf, sind die Bäume in den letzten 50, 70 Jahren durchschnittlich älter geworden und damit treten natürlich solche Erscheinungen auch vermehrt auf, weil dieser Parasit oder Schwächeparasit sich natürlich auch erst mit der Zeit, mit dem Alter der Bäume etablieren kann. Und dann nimmt er natürlich auch verhältnismäßig stärker zu. Aber sicherlich kann das auch noch andere Ursachen haben. Also es bleibt spannend.
Definitiv. Ansonsten haben wir im Laubholz noch 8.100 Festmeter Schadholz in Bayern durch Hallimaschbefall gemeldet. Also da haben wir vermutlich wie immer eine relativ hohe Dunkelziffer. Das trifft natürlich auch auf die Zahl im Nadelholz zu. Also der Hallimasch ist und bleibt ein ganz bedeutender Schaderreger im Waldschutz.
Ja, und vor allem, wenn man berücksichtigt, wenn jetzt viele Eschen gefällt werden oder umfallen, wohin wird das dann gebucht? Das ist dann auch noch die große Frage, bucht man das als Eschentriebsterben oder bucht man das dann als Hallimasch oder müsste man nicht eine neue Kategorie hier einführen? Das bleibt auch noch offen. Also das ist dann auch manchmal so ein gewisses Problem, wo solche Schäden auftauchen und das eben auch genauso bei den Nadelbäumen. Also ich schätze, der Schaden, der eigentlich da oftmals durch Hallimasch und Wurzelschwamm verursacht wird, der wird oftmals noch unterschätzt, weil das dann vielleicht unter Borkenkäfer untergeschoben worden ist.
Ja, ist immer die Frage, was versetzt dem Baum letztlich den Todesstoß, ne? Das ist manchmal auch retrospektiv gar nicht so einfach, dann noch zuzuordnen. Nee. Ja, dann, falls du jetzt nichts mehr Akutes auf der Liste hast, ich denke, wir haben es ziemlich gut zusammengefasst. Wir haben übrigens aus der AFZ der Wald Nummer 9 vom 4. Mai 2022 zitiert. Wir werden die Quelle auch nochmal in den Shownotes angeben. Also das ist auf alle Fälle zu empfehlen. Das ist also ein ganzes Heft zu Waldschutzthemen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also wie die Situation 2021 war, legen wir euch ganz dringend ans Herz, euch dieses Heft anzuschauen. Wer sich über den Wald und den Waldzustand informieren will, der ist hier auf alle Fälle an der richtigen Adresse.
Ja doch, eine Kleinigkeit habe ich natürlich noch, weil ich natürlich so unter den Schädlingen auch noch so ein paar Lieblinge habe, in Anführungsstrichen, also Arten, die mich besonders interessieren, möchte ich jetzt mal sagen. Und da ist mir aufgefallen, dass aus Thüringen der Sirococcus coniginus gemeldet wird. Ein Fichtentriebschädling, der ja weit verbreitet eigentlich vorkommt und besonders im Bayerischen Wald, aber eben auch halt an Altbäumen sehr auffällig ist. Und jetzt war ich eben überrascht, das ist eben scheinbar nicht nur dieses Gebiet im Bereich Dreiländereck, Tschechien, Österreich und Deutschland, Bayern gibt, sondern wohl auch im Thüringer Wald einige Flächen gibt, wo die Fichten ganz extrem auffällig sind, und zwar in den Hoch- und Kammlagen des Thüringer Waldes. Und das Auffällige ist halt, dass diese Fichten dort ihre Triebe halt absterben, vorher oft so verkrümmen, und dass das dann doch sehr, sehr auffällig und markant sein kann.
Ja, ich sag mal, so von den nördlichen Bereichen des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes Richtung Thüringen rüber, da ist es dann nicht mehr gar so weit, ne?
Nee, aber ein Stück ist da ja noch. Frankenwald war mir das jetzt auch nicht so bekannt, also der ja direkt anschließt an den Thüringer Wald.
Okay, also im Frankenwald ist der auch gefunden worden?
Nee, da ist er mir eben nicht so bekannt.
Ah, okay.
Deswegen gibt es da eigentlich doch einen gewissen Pufferbereich zwischen den beiden.
Ja. Ja, aber Pilzsporen können ja ganz erstaunlich weit fliegen, ne? Also das ist durchaus, denke ich, im Rahmen des Möglichen.
Er ist ja auch weit verbreitet, aber wie gesagt, eben diese Auffälligkeit bei Altbäumen, die ist eigentlich eher weniger sonst in Fokus getreten und war eigentlich fast ausschließlich in Deutschland aus dem Bayerischen Wald bekannt. Und deswegen war diese Meldung ganz interessant.
Ja, ist ein schön zu erkennendes Schadbild, finde ich immer. War einer der ersten, die ich kennengelernt habe. Bin ich mal ganz stolz, wenn ich den wiederfinde. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Jubiläumsfolge. Es war mir wie immer eine Freude, Markus.
Ganz meinerseits.
Und ich hoffe, dass wir uns dann zur ungefähr 50. Folge in einem Jahr wieder mit dem Waldschutzreport beschäftigen. Und schauen wir mal, was das Jahr bis dahin bringt, was für Themen wir euch hier präsentieren. Und das Reich der Pilze ist groß und bietet sehr, sehr viel interessante Facetten.
Genau. Und wir werden uns auch weiter darum bemühen, interessante Themen aufzudecken bis dahin. Und soweit auch von mir alles Gute. Ciao.
Ciao.